You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Die Kinderdocs. Der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte? Ja, schön wär's. Wenn Eltern sich streiten und am Ende womöglich trennen, dann sind Kinder eigentlich immer die Leidtragenden. Sie müssen damit klarkommen, dass die Eltern einander nicht mehr lieb haben und dass ein Elternteil dauerhaft abwesend ist und sie dieses Elternteil womöglich sehr vermissen. Mehr als 2 Millionen Kinder in Deutschland leben bei Alleinerziehenden und viele haben auch Trennungserfahrungen gemacht. Wenn man also schon die Trennung nicht vermeiden kann, wie kann man vermeiden, dass sich diese Trennung dann negativ auf Kinder auswirken? Und was gilt es bei einer Trennung zum Wohle des Kindes zu beachten? Das ist heute unser Thema bei den Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Abendblatt und bei mir ist Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin und Vorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen in Hamburg. Hallo Claudia.
Hallo.
Ja, du bist ja hier als Kinderärztin und das überrascht mich ein bisschen bei dem Thema heute, weil können Trennungen Kinder wirklich krank machen?
Ja, na klar, Trennungen können Kinder krank machen, aber vor allen Dingen suchen Eltern in dieser Situation sehr, sehr häufig Rat und Hilfe bei ihren Kinderärztinnen.
Was sagst du denen dann?
Oh. Also wir können ja eine der wichtigsten Messages gleich mal am Anfang raushauen und dann werden wir später sicher nochmal drauf zurückkommen. Ich sage Ihnen immer sehr deutlich, dass die Trennungssituation als solche, dass Eltern kein Paar mehr sind, nicht das ist, was die Kinder krank macht oder was sie seelisch massivst belastet, sondern die Umstände, die dabei zum Tragen kommen. Dass also, wenn Kinder da, du hast so schön gesagt, die Leidtragenden werden, dann liegt es in aller Regel daran, dass Eltern es nicht gelingt, in einer vernünftigen Kommunikation über diese ganzen Dinge zu sein. Dass sie persönlich so verletzt sind, so enttäuscht oder wütend, dass sie eben das über das Kind, das zwischen den Elternteilen steht oder die Kinder, die zwischen den Eltern, dass sie das sozusagen auf dem Kind abladen oder dass das Kind mit einbezogen wird in diese ganzen Streitereien oder dass das Kind Dinge hört wie, oh mein Gott, ist ja logisch, dass das wieder nicht geklappt hat. Es war ja auch deine Mutter. Oder dass eine Mutter sagt, und euer Vater, der hat überhaupt keine Ahnung, da geht wieder dies und jenes nicht und hat euch wieder nur Mist zu essen gegeben. Weißt du, was ich meine? Es sind manchmal Kleinigkeiten. Aber was das Kind erlebt ist, dass die gar nicht mehr miteinander normal reden, dass sie sehr viel streiten, dass sie böse übereinander sprechen. Das ist auch so ein Punkt, dass sie kein gutes Haar am anderen lassen und immer nur noch negativ über den anderen Elternteil reden. Und das ist natürlich für die Kinder total verletzend, weil sie lieben ja beide Elternteile im Regelfall und stehen dann so dazwischen und entwickeln das, was wir Loyalitätskonflikte nennen.
Wie äußert sich das?
Dass sie entweder in ihrer Not Partei ergreifen, dass sie, weil sie es nicht mehr ertragen können, diesen Zwiespalt, sich für eine Seite entscheiden oder und sich dann auch wirklich vereinnahmen lassen. Oder dass sie das eben nicht wollen und dann immer das Gefühl haben, sie müssen den anderen verteidigen oder ja Kante geben. Dass sie sich sehr häufig, vor allem Schulkinder, die Schuld daran geben, dass ihre Eltern nicht mehr zusammen sind. und denken, wenn sie sich anders verhalten, wenn sie was richtig gemacht hätten, ohne dass sie es benennen können, was es denn ist, dann hätten sie es vielleicht verhindern können. Oder sie strengen sich wahnsinnig an, das zu tun, was die Eltern wollen, weil sie hoffen, dass dann alles wieder gut wird. Also es ist wirklich teilweise wirklich herzzerreißend zu sehen, was Kinder da so durchmachen müssen.
Wie geht's denn den Kindern damit körperlich und seelisch und welche sozialen Folgen vielleicht auch hat das für die Kinder, so eine Trennung der Eltern?
Ist wirklich sehr vielgestaltig. Hängt vom Alter ab, hängt von den Umständen ab. Ist der andere Elternteil noch regelmäßig im Orbit oder ist er womöglich ganz woanders und man sieht ihn kaum noch? Geht einem jemand wirklich verloren? Das nennen wir Beziehungsabbruch. Das ist nichts Gutes, vor allem bei jüngeren Kindern. Oder ist vielleicht der andere Elternteil noch ein verlässlicher Partner? Ja, also der, da haben wir ja sehr häufig diese Regelung, alle 14 Tage, 4 Tage das Kind hat, der auch jede zweite Woche unter der Woche das Kind mal hat im Alltag, der ansprechbar ist, der noch miterlebt, was im Alltag beim Kind relevant ist, der auch die Hälfte der Urlaubszeit mit dem Kind verbringt. Also es ist schon so, dass es unterschiedlich ausgestaltet wird. Es gibt wirklich so schlimme Rosenkriegssituationen, dass die Kinder daran regelrecht vor die Hunde gehen. Also dass sie schwere, schwere Depressionen entwickeln oder dass sie sehr schwere psychosomatische Erkrankungen entwickeln, dass sie chronische Schmerzen haben, dass sie Ängste haben, dass sie eben immer, immer traurig sind, dass richtig wie eine depressive Verstimmung, dass sie nicht mehr schlafen können. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Ausprägungen. Aber ich möchte vielleicht an dieser Stelle, ist es das erste Mal ganz schön zu sagen, Kinder aus getrennten Familien, also von getrennten Eltern, ob nun getrennt oder Entscheidung oder was auch immer, können, wenn die Umstände gut sind, genauso happy, glücklich und unbelastet aufwachsen, wie ihre Altersgenossen. Und zwar dann, wenn die Eltern das, was wir eben beklagt haben, nicht tun. Wenn sie es schaffen, nach einer gewissen Zeit in ein gutes Verhältnis zu kommen, wenn sie entspannte Übergabesituationen kreieren, wenn sie positiv über den anderen sprechen, wenn er nicht da ist, wenn sie eine klare Aufteilung haben, wenn sie gemeinsame Absprachen darüber treffen, wie denn der Alltag des Kindes zu gestalten sei und so weiter. Also,
aber das sagt sich so leicht, ich meine, Trennung hat ja einen Grund.
Und, ja.
Und wenn da viel Verbitterung zum Beispiel im Spiel ist, Verletzungen, dann fällt es, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr schwer, dann positiv über den.
Das ist richtig, aber das ist eigentlich das, was wir von den Eltern fordern müssen. Mhm. Wir müssen von den Eltern fordern, stellt, egal was kommt, egal wie verletzt und wie sauer ihr seid, stellt die Bedürfnisse eures Kindes in den Vordergrund. Wenigstens das versucht ihr mal noch als gemeinsames Interesse zu definieren. Das muss man einfach, weil wenn man das nicht tut, dann wird das Kind tatsächlich den Kürzeren ziehen. Und darum ist das eine ganz klare Ansage an die Eltern, macht, was ihr wollt, aber versucht, einen vernünftigen Umgang im Hinblick auf das Kind hinzukriegen. Also noch das gemeinsame Interesse Kind irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Und weiß, was auch ganz häufig ist, dass am Anfang nicht geht. Und dass es aber mit der Zeit gelingt. Solche Familien habe ich auch schon häufig begleitet, wo nach 1-2 Jahren wirklich ein guter Weg gefunden wurde. Ja. Und dann können sich Kinder von sowas auch erholen. Ja. Und was ich auch ganz selten erlebt habe, ich muss so lachen, weil ich an einige wenige Beispiele denke, wo es wirklich fast schon obskur war, wo ein und dieselbe Frau hintereinander weg mit 3 Männern Familien gegründet hat und die alle am Ende eine große Familie waren, weil diese Frau, ich weiß es ganz genau, ihr war Stewardess, weil diese Frau das irgendwie geschafft hat, alle diese Männer im Orbit zu halten. Die waren alle miteinander befreundet. Die haben auch teilweise zusammen Urlaub gemacht und so. Und da weiß ich nur, das kam mir so ganz seltsam vor. Aber die war tiefenentspannt und fand das ganz normal.
Das klingt ein bisschen wie im Vorabendfilm, aber ja. Gibt es wirklich, ich kenne auch aus meinem eigenen Umfeld so eine ähnliche Situation, ist natürlich der Idealfall, ne? Wo so eine Patchwork-Situation am Ende vielleicht sogar als Bereicherung wahrgenommen wird, auch durch die Kinder, weil sie sozusagen eine zusätzliche Familie dazu gewonnen haben.
Ja, aber das
klappt
nicht oft.
Aber es ist nicht die Regel.
Es klappt nicht oft. Ich weiß nicht, nicht, ob wir mal systematisch werden müssen. Hast du so ein paar Fragen, die du loswerden
Ja, natürlich habe ich Fragen. Aber jetzt hast du ja gerade, jetzt haben wir über den Loyalitätskonflikt ein bisschen gesprochen, wie man den vermeiden kann. Wie kann man denn vermeiden, dass Kinder Schuldgefühle entwickeln an der Trennung selbst, dafür irgendwie verantwortlich zu sein?
Das ist richtig schwierig, weil das sind meistens Kinder in einer bestimmten Altersstufe, die die praktisch spätes Kindergarten, frühes Schulalter, da spielt das oft eine große Rolle. Und die Kinder sagen das ja nicht, ich habe Schuldgefühle, sondern die fressen die so in sich rein und erkennen das ja selber auch nicht so richtig. Also was wichtig ist, ist, dass Eltern wirklich im Kontakt mit dem Kind von Tag 1, wenn sie es schaffen, immer sagen, Mama und Papa, die passen nicht mehr so gut zusammen und die haben sich nicht mehr so doll lieb. Aber beide, Mama und Papa, haben dich ganz genauso lieb wie vorher. Ganz genau gleich. Da ändert sich gar nichts.
Das heißt, so eine Trennung sollte man auch wirklich gut vorbereiten, dass man da mit einer Stimme spricht.
Ja, im Idealfall. Aber weißt du, manchmal ist das ja nicht möglich, weil das den einen oder anderen dann doch auch, das kommt ja manchmal zu solchen Überraschungseffekten. Aber zumindest, wenn es passiert ist, wäre es absolut super, wenn beide Eltern versuchen könnten, in einer ruhigen Minute für sich als Ziel auszugeben, ich möchte, klar, ich will mich nicht aufgeben als erwachsener Mensch, so, ich will mein Leben hier nicht beenden, aber jetzt ist die Zeit, wo das Kind der empfindlichste Part in diesem, ne, in diesem Setting ist. Und jetzt versuche ich alles, um die Bedürfnisse des Kindes zu berücksichtigen. Und dann, wenn man sich da bewusst committet und nicht einfach so in seinem emotionalen Ausnahmezustand das tut, was instinktiv für einen selber richtig ist, sondern die ganze Zeit irgendwie immer diese Alarmglocke im Kopf hat, denkt dran, das Kind geht vor, so. Dann gelingt es doch einigen Eltern, das einigermaßen hinzubekommen.
Du hast am eingangs gesagt, dass durchaus viele Familien auch zu dir kommen und Rat suchen. Mhm. Familien, die sich, wo es eine Trennung gibt. Was sind es denn für Auffälligkeiten, die diese Kinder mitbringen? Und wann sollte ich überhaupt hellhörig werden, so als Vater oder Muter? Mhm. Bei welchen Verhaltensweisen oder Mustern?
Das kann sein, dass Kinder, die schon trocken waren, wieder einnässen. Es kann sein, dass Kinder plötzlich ganz empfindlich auf Trennungssituationen reagieren, dass sie sich im sozialen Umfeld nicht mehr so frei bewegen können, dass sie unter Umständen soziale Auffälligkeiten zeigen, weil sie so sehr mit sich und ihrer Welt im Unreinen sind und dann auch wirklich teilweise anecken oder so. Das kann sein, dass Kinder massive Schlafstörungen haben, weil sie abends überhaupt nicht zur Ruhe finden und grübeln oder dass sie nur noch im Elternbett schlafen wollen. Es gibt eigentlich viele. Es gibt chronische Schmerzen, sehen wir auch viel. Chronische Bauchschmerzen. Bei Stress entwickeln Kinder sehr häufig psychosomatische Schmerzen. Da haben wir alles Mögliche. Und tatsächlich, wenn Kinder zum Beispiel, wenn sie sehr still werden, wenn sie sich zurückziehen, wenn sie Dinge, bei denen sie immer Spaß hatten, nicht mehr machen wollen, das wäre, finde ich, schon ein Grund, sich ein bisschen Sorgen zu machen, ohne dass man direkt jetzt zum Kinder- und Jugendpsychiater muss.
Die Auffälligkeiten, die du gerade geschildert hast, treffen vor allem für kleinere Kinder zu. Jetzt gibt es ja auch deutlich ältere Scheidungs- oder Trennungskinder. Für die ist es aber nicht unbedingt leichter, ne?
Nein, das ist eigentlich für jedes Alter, gibt's so bestimmte Dinge, die eine große Rolle spielen. Ein ganz kleines Kind verliert eine Hauptbezugsperson noch im Beziehungsaufbau möglicherweise. Oder ein Vater ist bei einem Kleinstkind plötzlich gar nicht mehr präsent. Ja, dann verliert er natürlich auch den Anschluss, sage ich mal so, an dieses Kind und wird später neu aufbauen müssen. Es gibt bei den Kindergartenkindern manchmal, dass die ja auch noch so bedürftig sind, was ihre Hauptbezugsperson betrifft, dass sie sich dann sehr an den Teil klammern, bei dem sie die meiste Zeit verbringen, ne, zum Beispiel, obwohl sie den anderen sehr vermissen. Und kennt ja jeder so, Mama-Papa-Phasen gibt es. Wenn dann natürlich einer davon fehlt, das ist schon recht bitter. Und bei den Älteren ist es so, die sind dann, wenn sie so 8, 9, 10 sind, dann sind sie praktisch schon so alt, dass sie das irgendwie kognitiv auch schon begreifen, was da passiert ist. Aber sie sind sehr anfällig, die Schuld bei sich zu suchen oder verzweifelt zu versuchen, die Eltern wieder zusammenzuführen oder so. Und also das ist so diese Altersgruppe. Und die verkraftet es auch nicht so ohne weiteres, so ein Beziehungsabbruch. Und dann gibt's die Jugendlichen, die unter Umständen dann in einer Phase, wo sie ja klar in der Ablösung sind von ihren Eltern. Also das ist ja eine Phase, wo man sich in die Autonomie sozusagen hineinbewegt, aber wo die dann auch unter Umständen richtig, richtig sauer sind auf ihre Eltern, weil sie das auch als Verletzung empfinden und weil sie vielleicht auch dem einen Elternteil die Schuld an der Trennung geben. Das kann ja auch passieren, ne? Dass je nachdem, wer da wie sich verhalten hat, wie die Umstände der Trennung waren, kann das ja auch vordergründig einen Schuldigen geben. Dann kann das für denjenigen, der diese Rolle hat, richtig schwierig sein, bei den Kindern noch ein Bein an den Boden zu kriegen, ne? Und wenn dann der andere noch die meiste Zeit mit den Kindern verbringt, ich will jetzt nicht sagen, dass sie dann indoktriniert werden, aber die kriegen natürlich auch vieles mit und können unter Umständen dann, solidarisieren sie sich mit dem schwächeren Teil, sage ich jetzt mal so. Und ja, da kann es schon zu ganz schön großen Ablehnungen auch kommen, ne? Und ganz schlimm ist, finde ich, und ich habe auch wirklich mehrere Familien immer zur gleichen Zeit, wo irgendwie so ein Rosenkrieg, nenne ich das immer, am Laufen ist. Man glaubt gar nicht, mit welchen Waffen gekämpft wird. Also was Eltern alles gegeneinander vorbringen, um dem anderen entweder was auszuwischen oder im Umgangsstreit die Nase nach vorne zu bekommen oder so. Das ist wirklich hanebüchentreu.
Also wir reden jetzt nicht über richtige Waffen, wir reden
Nein,
über andere Instrumente.
Wir reden über andere Instrumente. Da gibt es aber wirklich viele und das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber es geht ja auch manchmal wirklich so weit, diese Streitigkeiten um Umgang, Sorgerecht und so weiter, dass dann man sich gegenseitig verklagt, dass das Familiengericht eingeschaltet wird, dass die Kinder im besten Falle auch gehört werden, teilweise jetzt ja schon in sehr frühem Alter. Manchmal müssen die zweimal im Jahr Aussagen machen. Es kommen, gibt Verfahren.
Weil sie dann neu gefragt werden, zu wem sie wollen oder wie
Nein,
oft.
Was, oder was ja, oder überhaupt nur in der Evaluation, wo sie wohl besser aufgehoben sind, wenn es solche Streitereien gibt. Das belastet Kinder enorm. Die wollen das auch nicht. Ja? Die wollen nicht solche Befragungen machen und müssen eigentlich auch davor geschützt werden, finde ich. Aber sie müssen natürlich auch davor geschützt werden, gar nicht gehört zu werden. Es ist immer schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Aber tatsächlich gibt es dann auch oft Situationen, da gibt es Gutachterinnen, die in die Familien gehen. Es gibt Verfahrenspflegerinnen, die den Kindern zugeteilt werden und dann sozusagen ihre Rechte vertreten sollen. Und die haben eine sehr unterschiedliche Qualität, so wie in jeder Berufsgruppe. Da kommen auch manchmal echt merkwürdige Sachen bei raus. Also es ist ein sehr schwieriges Feld. Das ist mir total klar. Aber der Appell ist an Eltern, die sich trennen, macht euch keine Sorgen. Die Trennung ist nicht das eigentliche Problem, sondern investiert so viel Energie wie möglich darin, die Bedürfnisse eurer Kinder an erste Stelle zu stellen, soweit das überhaupt geht, weil dann geht's den Kindern bald wieder gut.
Aber Kinder dürfen nicht zwischen die Fronten geraten, das ist das Schlimmste, glaube ich, was passiert.
Das ist das Allerschlimmste.
Ja. Gibt's eigentlich einen richtigen Zeitpunkt, um ein Kind über eine bevorstehende Trennung zu informieren, das Kind damit zu konfrontieren?
Kann man nicht sagen. Ich denke, auch da gilt, das hängt von der Einzelsituation, von der Familie und vom Alter des Kindes ab. Aber was sicherlich überhaupt nicht gut ist, ist, dass an irgendeinem Tag X plötzlich verkündet wird, dass von diesem Tage an alles anders ist.
Sondern?
Es wäre schon schön, wenn man eine Möglichkeit hätte, das ist vielleicht nicht immer zu realisieren, aber es wäre schön, wenn man eine Möglichkeit hätte, gemeinsam die Kinder darauf vorzubereiten, indem man zum Beispiel sagt, Mama und Papa haben gemerkt, es funktioniert als Paar nicht mehr gut. Also wir streiten viel, wir verstehen uns nicht mehr so gut. Und damit wir als Eltern noch gutes Team sein können, würden wir uns jetzt trennen. Aber das ändert nichts an unserem Verhältnis zu euch. Ja, so. Und wir werden auch beide eure Eltern bleiben. Und wenn man das vorher anbahnen kann, dann haben die Kinder vielleicht auch weniger Angst und Sorge, dass sie einen der Elternteile verlieren werden.
Ja, diese Ruhe, das so zu kommunizieren, das stelle ich mir schwierig vor.
Das ist bestimmt auch nicht immer möglich.
Wenn im Hintergrund Also zum einen, wenn diese Verletzungen und so weiter im Spiel sind, aber vielleicht eben auch wirklich noch existenzielle Fragen im Raum stehen und ungeklärt sind, wie Umgangsrecht. Finanzielle Fragen spielen da auch häufig eine Rolle, Sorgerecht und so weiter.
Ja, es ist auch oftmals wirklich, wirklich, es wird beinahe dreckig, ja, so. Und es ist sicherlich nicht, was ich jetzt gesagt habe, das geht nicht immer, aber es gibt eben diese Positivbeispiele. Und das, es müssen ja eigentlich, Best Practice muss ja eigentlich das sein, wo wir uns hinbewegen wollen. Also man müsste zumindest, finde ich, Eltern ermutigen, bevor sie so einen Schritt machen, dass sie, wenn sie es schaffen, gemeinsam überlegen, wie bringen wir es den Kindern bei, wann bringen wir es den Kindern bei, wie schaffen wir es, dass sie nicht zu sehr verunsichert werden, dass sie klare Regelungen vorfinden, dass sie mitbestimmen können, dass sie sagen, wenn sie zum Beispiel ein Zimmer einrichten können in der Wohnung, in die jetzt Mama oder Papa ausgegliedert wird, dass sie sich da, dass sie mit beteiligt sind an der Gestaltung, wie es da aussehen wird und so. Also ich denke schon, dass wenn man sie mit einbezieht und sie nicht so machtlos vor vollendete Tatsachen gestellt werden, sondern wenn sie diese Neuausrichtung mitgestalten können, dass es ihnen besser geht.
Mhm. Diese Neuausrichtung beinhaltet ja, es gibt dann zwei Haushalte.
Mhm.
Und da gibt es ja unterschiedliche Modelle, wie man dann das praktiziert, also wo sich das Kind wann aufhält.
Mhm.
Welche ist dazu? Ist da eine zu bevorzugen? Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was es da für Möglichkeiten gibt.
Tja, also es gibt viele Möglichkeiten. Die häufigsten sind, dass ein Hauptaufenthaltsort definiert ist, also ein Hauptlebensmittelpunkt. Das ist aus bestimmten Gründen häufiger bei der Mutter, aber es ist überhaupt nicht festgelegt, dass es die Mutter sein muss. Ich habe auch Beispiele, wo es der Vater ist.
Mhm.
Und wo die Kinder so ungefähr 70% der Zeit verbringen, nämlich ihren normalen Schulalltag. Und alle 14 Tage, oder Kindergartenalltag, alle 14 Tage verbringen sie ein langes Wochenende, in der Regel sind es 4 Tage, beim anderen Elternteil. Und dann noch in der Woche, in der das nicht ist, einen Tag der Woche. Dadurch haben die Kinder dann von, ich sage jetzt mal, 14 Tagen, 5 Tage bei dem nicht so häufig praktisch in charge sein Elternteil, aber so, dass es eine Regelmäßigkeit hat.
Mhm.
Und tatsächlich gibt es aus kinderpsychologischer Sicht viele Vorschläge für bestimmte Altersgruppen. Also wie häufig sie zum Beispiel den anderen Elternteil mindestens sehen sollten, je nach Alter, damit da irgendwie was Verlässliches drin ist, damit es nicht, und das ist überhaupt ja wichtig, dass wir, dass die Eltern versuchen, dass beide Elternteile irgendwie ein verlässlicher Part sind und nicht, wie man das ja manchmal hat, einer ist der Haupterzieher sozusagen oder Erzieherin und der andere ist nicht wirklich fest eingeplant, sondern kommt mal nicht, verabredet sich mit dem Kind oder nicht, sagt mal ab. Das ist für Kinder nicht so schön.
Mhm.
Und die zweithäufigste und jetzt zunehmend auch von Vätern angepeilte Regelung, so es beruflich für sie möglich ist, früher war das ja nicht möglich, ist die 50-50 paritätische Regelung, wo Eltern versuchen, sich in gleichem Maße einzubringen. Das ist sozusagen die moderne Variante. Die ist natürlich nur möglich, wenn das auch beruflich darstellbar ist und von der Einigungsfähigkeit der Eltern her. Und da gibt es dann wiederum auch so Dinge wie, ist es ein Wochenmodell? Sowas wird auch gelebt, dass die Kinder eine Woche beim einen, eine Woche beim anderen sind. Oder ist es womöglich ein Monatsmodell, was ja nur geht, wenn man dicht beieinander wohnt? Weil die Kinder ja nicht ihren Lebensmittelpunkt, wenn sie zum Beispiel Schule. Kita oder Schule haben, permanent verlegen können. Für ganz kleine Kinder, Achim, ist es so, dass, also die unter 2-Jährigen, da muss man sagen, dass es fast immer so ist, dass man sagen muss, die Mutter muss der Lebensmittelpunkt sein. Und dann versucht man, dass der andere Elternteil so regelmäßig über anfangs kurze Umgangszeiten und dann zunehmend, wenn Beziehung aufgebaut wurde, längere, also in das Leben des Kindes hineinzuwachsen. Aber es ist ja wahrscheinlich nachvollziehbar, dass ein 7 oder 8 Monate altes Stillkind, dem kann man nicht plötzlich sagen, du übernachtest jetzt mal 2 Nächte bei deinem Papa. Das ist einfach nicht möglich und so muss man eben auch immer denken, ans Alter angepasst. Und zu viel Unruhe, also es gibt durchaus Familien, Bei denen ist das Kind Montag beim einen, Dienstag beim nächsten, Mittwoch bei der Oma, Donnerstag wieder beim einen, Donnerstag beim nächsten. Und es gibt Kinder, die ertragen das. Aber das kann man wirklich nicht jedem Kind zumuten.
Wollte ich gerade nämlich nachfragen. Also selbst das erste Modell, dieses Residenzmodell, was du geschildert hast, mit einmal oder jede zweite Woche dann noch einen zusätzlichen Tag, bei dem anderen, selbst das finde ich schon relativ stressig. Ist ja auch ein organisatorischer Aufwand, also auch für die Eltern recht stressig. Wechselmodell ist wahrscheinlich das fairste, wenn man das paritätisch aufteilt. Nestmodell gäbe es dann auch noch. Also das Kind wechselt eigentlich nie den Standort, sondern es ist halt mal entweder die Mutter oder der Vater oder der eine Elternteil und der andere Elternteil.
Ja, das erfordert aber.
Ja.
Also, ja, ich kenne.
Also, ich kenne kaum Eltern,
ja, ich kenne kaum Familien, die so etwas praktizieren. Und da gehört ja eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft dazu. Was ich sehr wohl, das ist aber nicht das eigentliche klassische Nestmodell, kenne, ist, dass wenn Mütter oder Väter das Gefühl haben, ich möchte eigentlich, dass mein Kind den anderen Elternteil sieht, es schafft aber die Übergaben nicht, dann könnte man zum Beispiel sagen, dann mache ich das so, dass es bei mir in der Wohnung stattfindet, dann hat das Kind schon mal sein Nest, sage ich jetzt mal so. Aber weil ich es nicht ertrage, den anderen bei mir zu haben, soll dann eben Omi da sein, diesen Nachmittag. Ja. Das gibt es dann unter Umständen. Auch also,
dass man noch andere Teile der Familie mit einbindet.
Das gibt es durchaus. Und es gibt auch durchaus Familien, in denen die Übergabesituationen dermaßen belastet sind, weil Eltern eigentlich überhaupt kein Wort miteinander reden und sich gar nicht mehr angucken können. Da ist es dann auch manchmal sinnvoll, wenn die Patentante oder eine ganz enge Person, die von beiden Eltern akzeptiert wird als Vertrauensperson, diese Übergaben macht. Das ist natürlich automatisch so, wenn das Jugendamt eingeschaltet wird, dann sind die Übergaben auch oftmals dann durch andere Personen begleitet zumindest. Manchmal ist ja auch der Umgang begleitet, nicht nur die Übergabe, sondern sogar der Umgang. Aber ich denke, es ist schon schön, wenn man in der Familie jemand benennen kann, der so eine Art Puffer ist in der ersten Zeit, wenn die Eltern es selber noch nicht schaffen, aggressionslose Übergaben zu machen und der vielleicht von beiden akzeptiert ist. Das können dann auch mal Omis sein.
Über die zeitliche Aufteilung haben wir auch schon gesprochen. Absprachen sind eminent wichtig.
Eminent, zwischen den Eltern, total. Und vor allen Dingen so Absprachen wie wer holt wann ab, wer bringt das Kind zu welchem Hobby, was ist möglich, wenn deine Umgangszeit ist und der will jetzt seine Freunde sehen. Und ne, es gibt ja auch durchaus Altersstufen, wo es sein könnte, dass ein Kind eben Samstag nicht unbedingt weg sein will, weil es was mit seinen Freunden machen möchte. Da kommen dann wieder diese Fragen nach den Bedürfnissen der Kinder und was die Eltern bereit sind, dann irgendwie auch wegzustecken, finde ich.
Ja, also weil ich meine, es gibt ja durchaus auch unterschiedliche erzieherische Ansätze, nenne ich es mal. Die können ja vielleicht sogar die Ursache der Trennung sein, weil man da wirklich völlig, also gar nicht irgendwie mehr übereinkommen kann. Muss man da einfach sehr, sehr tolerant sein, wenn zum Beispiel der eine Elternteil ganz andere Ernährungsprioritäten setzt als ich vielleicht oder so. Muss man da einfach drüber hinwegsehen? Muss man da das Gespräch suchen? Wie geht man damit am besten um?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist so ein bisschen von beiden etwas. Also Kinder können tatsächlich, also wir predigen ja immer bei der Erziehung in einer Familiengemeinschaft, dass es für Kinder wirklich wichtig ist, gerade für junge Kinder, dass es ein konsistenten, nennt man das, Erziehungsstil gibt. Nämlich, dass die eine sagt Hü, der andere sagt Hott. Das ist für das Kind nicht besonders günstig, führt dann im Zweifelsfall auch dazu, dass die Eltern gegeneinander ausgespielt werden und die Kinder verunsichert sind. So, aber wenn jetzt elterliche Haushalte getrennt sind, dann können Kinder trennen. Es könnte zum Beispiel sein, dass bei der Mutter Bildschirm verboten ist und bei Papa darf man. Oder bei der Mutter darf man Chips essen am Samstagabend und beim Papi dürfte man es nicht. Ja? Der eine sagt, du darfst hier dann und dann ins Bett gehen und der andere sagt, komm gar nicht in die Tüte oder so. Und wenn das aber innerhalb dieser Settings relativ klare Regeln gibt, also die sich nicht andauernd ändern, dann kann das Kind durchaus da gut mit klarkommen. Hm. Problematischer finde ich,
Eltern mit klarkommen.
Richtig. Und da ist natürlich so ein bisschen das Problem, wie viel bin ich bereit, jetzt auch wegzustecken? Wenn jetzt zum Beispiel, ich bin überzeugt davon, meine Kinder sollen möglichst wenig Bildschirmmedien konsumieren, weil ich davon überzeugt bin, dass es ihnen schadet. Und ich wüsste dann, immer wenn das Kind 4 Tage beim Papa ist, ist von morgens bis abends nur Bildschirm. Mhm. Dann würde ich natürlich hoffen, dass mein Part das Gegengewicht gibt. Aber es würde mich trotzdem ja nicht kalt lassen. Also ich würde schon natürlich versuchen, darauf hinzuwirken, dass die Kinder da auch, ne, dass das eingeschränkt wird. Mhm. Ich glaube, das sind so Herausforderungen, da geht's sehr ins Einzelne. Mhm. Aber die Message, Kinder können das absolut sortieren. Mhm. Wenn das klar ist, bei Mama ist es so und bei Papa ist es so, dann ist das okay. Mhm. Für die Kinder.
Ja. Ferienplanung war, glaube ich, auch noch ein Punkt, den du gerne loswerden wolltest.
Finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Zum einen, weil es für die Kinder natürlich wertvoll ist, mit beiden Eltern eine entspannte Zeit zu verbringen. Und zum anderen, weil es natürlich auch unter Umständen für alleinerziehende Eltern total wichtig und gut ist, wenn sie auch mal Urlaub vom Alleinerziehen haben. Mhm. Wenn sie auch mal Zeit nur für sich kriegen. Und darum finde ich, ist es für alle so eine Win-Win-Situation, wenn man sich die Ferien gut aufteilt. Möglichst fair, wenn möglich. Mhm. Und da gibt es noch alle möglichen Sachen, die man sagen könnte, aber vielleicht, weil ist es ja jetzt der richtige Moment, um auf ein ganz tolles, auf einen ganz tollen Wegweiser hinzuweisen. Den empfehle ich wirklich sehr gerne bei mir in der Praxis und der heißt auch Wegweiser. Wegweiser für den Umgang nach Trennung und Scheidung. Und der Untertitel ist, wie Eltern den Umgang am Wohl des Kindes orientieren können. Also das, worüber wir heute gesprochen haben. Und dieser Wegweiser wird von der Deutschen Liga für das Kind und dem Kinderschutzbund und übrigens auch dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter herausgegeben. Mhm. Und ist eine ganz tolle Mischung und Zusammenstellung aus auf der einen Seite rechtlichen Grundlagen, aber bis hin zu richtig tollen Tipps, bis hin zu ganz konkreten Plänen, die man entnehmen kann, worüber muss gesprochen werden, welche Absprachen müssen getroffen werden. Also wirklich klasse und sehr praxisorientiert, gibt auch sehr viele gute Tipps und auch Ansprechpartner, wo man Hilfe findet, wo man sich beraten lassen kann und so weiter.
Und den Wegweiser finde ich wo?
Wenn man,
oder bekomme ich wo?
Ja, wenn man Deutsche Liga für das Kind, wenn man da auf die Seite geht, dann kann man das dort anfordern. Mhm.
Jetzt haben wir gelernt, Trennungen, das wissen wir alle, lassen sich nicht immer vermeiden. Aber es lässt sich sehr wohl vermeiden, dass Kinder allzu sehr darunter leiden. Man kann Kindern eine Menge zumuten, auch eine Trennung. Mhm. Aber man kann ihnen nicht zumuten, dass sie zwischen die Fronten geraten und zum Opfer dieser Trennung werden. Ne? Ich glaube, das.
Genau, das fasst es sehr schön zusammen. Mhm.
Es gibt natürlich nicht nur diesen Ratgeber, den du gerade erwähnt hast. Es gibt sehr, sehr viele Einrichtungen, Stellen, auch Behörden, die da unterstützen können.
Ja, gibt auch in Hamburg alles Mögliche. Ja. Und auch Erziehungsberatungsstellen. Im Jugendamt gibt es Ansprechpartner. Es gibt die Pestalozzi-Stiftung. Es gibt ja auch richtig Moderationen, die man sich als Paar in Trennung besorgen kann, wo dann versucht wird, gemeinsame Wege zu definieren.
Also nochmal die Botschaft an alle, die von Trennung betroffen sind. Beziehen Sie die Kinder mit ein, denken Sie sie mit, aber machen Sie sie nicht zum Opfer der Trennung. Mhm. Claudia, vielen, vielen Dank. War ein schwieriges Thema.
Finde ich auch.
Aber ein wichtiges Thema. Und ich freue mich sehr auf die nächste Sendung. Danke, dass du heute hier warst.
Danke dir.
Und vielen
Tschüss.
Dank vor allem fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.